Moin beim Kurswechsel-Podcast. Ich bin Frank Düsterbeck und heute spreche ich mit Sascha Parastande über ein wirklich sehr spannendes Organisationsmodell, nämlich das Organisationsmodell der Firma Haier. Wir beleuchten, wie die Firma Haier es schafft, zwei Prinzipien zur Wirkung zu bringen, nämlich die Prinzipien Null Distanz zum Kunden und jeder im Unternehmen ist ein Unternehmer. Dabei gehen wir auf die Organisationsstrukturen der Firma Haier ein und zeigen, was es mit Micro-Enterprises und Micro-Communities auf sich hat und erklären, wie diese unterschiedlichen Organisationseinheiten miteinander wirken, um dem Zweck der Firma letztendlich zu dienen. Seid gespannt, wie die chinesische Interpretation einer Netzwerkorganisation mit maximaler Dezentralität ausschaut. Viel Spaß mit der Folge.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Willkommen beim Kurswechsel-Podcast. Ich bin Frank Düsterbeck und ich werde heute mit meinem Gast Sascha Parastande über etwas total Spannendes reden, wie ich finde, und zwar über das Organisationsmodell und Zusammenarbeitsmodell der Firma Haier. Und wir haben das mal so ein bisschen überschrieben, maximal dezentral. Was das alles bedeutet, das wird uns Sascha in diesem Podcast sehr tief erklären. Und wie immer gilt, Sascha, vielleicht magst du dich einmal eben selber vorstellen.
Genau. Also vielen Dank, Frank, dass ich hier sein darf im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Sascha Parastande. Ich bin bei der Bearing Point GmbH zurzeit oder seit 5 Jahren als Berater, mache dort große Transformationsprojekte, Agile, OKR, das ganze Programm. Bin ausgebildeter systemischer Coach, war aber nicht immer in der Beratung, ich bin schon ein bisschen älter und bin quasi in die Beratung als Quereinsteiger aus der Musikindustrie. Und mein voriger Arbeitgeber in der Musikindustrie, Native Instruments, die haben für DJs und Producer Software und Hardware hergestellt. Und das haben sie in China gemacht. Und ich habe dort agile Methoden eingeführt und durfte dann auch 3-mal nach China. Das war dann in Shenzhen, das ist in der Greater Bay Area bei Hongkong. Und dort habe ich dann zusammen mit den Kollegen agile Methoden eingeführt, aber auch die Faszination für chinesische Managementmodelle entwickelt, kann man so sagen. Und daraus ist dann quasi, das habe ich ja mitgenommen in die Beratung, habe das immer weiter verfolgt. Und da gibt es dann dieses eine Modell, Rand & Hay von Haier, was mich besonders fasziniert hat. Und das ist das, was uns auch hier zusammenbringt im Podcast, was wir heute beleuchten wollen. Und ja, da freue ich mich, dich und die Hörer mitzunehmen und hoffentlich zu überzeugen, dass nicht alles, was aus China kommt, schlecht ist, sondern dass wir da auch ein paar gute Sachen haben. Das setzt auch so ein bisschen den Ton für heute, dass wir ja erstmal ganz neutral, das hatten wir ausgemacht, dass wir erstmal ganz neutral auf das Modell gucken und dann später in die Einschätzung gehen. Ja, da können wir dann auch ein bisschen nochmal kritischer raufschauen. Genau.
Genau. Wie ich finde, als ich das erste Mal gesehen habe, ein wirklich faszinierendes Modell und sehr, sehr spannend auch ab Firmen in Deutschland sich da eine Scheibe abschneiden können von. Wir schauen mal und gucken mal ein bisschen erstmal vielleicht hinter die Kulissen und die Geschichte von Haier. Magst du uns da mal was zu erzählen? Ist ja auch ein sehr deutscher Name irgendwie, ne?
Genau, Haier würde ich auch fast, also als ich es noch nicht kannte, na gut, ja doch, da hatte ich auch gedacht, dass das eine deutsche Firma ist. Ja, Haier gibt es schon relativ lange. Die sind seit 1920, also die Gründung geht auf 1920 zurück in Qingdao. Und die haben dort als Kühlschrank, also klassische Kühlschrankfabrik angefangen. Und die haben das mehr schlecht als recht gemacht. Und irgendwann in den 80ern, also im letzten Jahrhundert in den 80ern, hat der Zhang Rumin, das ist der jetzige CEO und damals auch dann der Käufer der Haier Group, hat das übernommen und hat das Ding komplett auf links gedreht. Und das größte Problem zu der damaligen Zeit war so ein Qualitätsproblem. Also die haben einfach Schrott hergestellt im besten Sinne, also oder Sachen, die auf dem chinesischen Markt gut funktioniert haben zu der Zeit, aber was man nicht weiter exportieren konnte. Der hat dann auch so, also es gibt so eine Anekdote, dass er damals dann, um einen Umschwung einzuleiten, hat er mit seinen Kollegen vor der Fabrik alte Kühlschränke zerstört und so nach dem Motto, das bauen wir nicht mehr und ist dann quasi in so eine Qualitätsoffensive gegangen ab den 80ern. Und als er das so ein bisschen in den Griff bekommen hat, hat er dann ab den 90ern Haya auf die nächste Stufe gebracht und hat angefangen zu diversifizieren, dass er da quasi geschaut hat, was haben wir denn noch an Sachen, die wir herstellen können? Also so ein typischer White Goods Hersteller geworden, nicht nur Kühlschränke, White Goods sagt man ja, das sind so Waschmaschinen, Trockner, also alles, was weiß ist und in der Küche steht, haben dann diese Leute bei sich oder in also produzieren diese Leute in den Fabriken. Und da hat er sich diversifiziert, hat einige Zunahmen gemacht, hat Übernahmeangebot gemacht an lokale Unternehmer und ist dann immer weiter gewachsen und hat dann sehr starke Produkte hergestellt. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt bin ich bereit für die Internationalisierung und hat dann angefangen, sehr mutig in die wettbewerbsintensivsten Märkte zu gehen, also Europa und Amerika, und hat dadurch auch geschafft, hat es dadurch auch geschafft, zu einem starken Akteur zu werden und mit den großen Wölfen in der Branche zu tanzen sozusagen. Der hat dann wirklich mit guten, qualitativ hochwertigen Produkten angefangen, Leute oder andere große Firmen in Bedrohung zu bringen. Was er dann Haya gemerkt
hat, Haya ist ja, also um das auch nochmal zu sagen, ein Riesenunternehmen. Das ist vielleicht in Deutschland gar nicht so bekannt.
Genau.
Aber
wir haben mal Umsatzzahlen angeschaut gemeinsam. Es gibt jetzt leider nur noch bis 2023. Aber die haben 2023 einen Gesamtumsatz von 261 Milliarden Yuan, also das ist umgerechnet 33 Milliarden Euro, gemacht. Und das ist wirklich, also damit spielen die ja wirklich in einer anderen Liga. Also gut, es ist kein Nvidia oder wie unsere großen Tech-Konzerne, aber für so einen White Goods-Hersteller, das ist schon ein richtig fettes Ding. Das heißt dann auch, also wenn wir jetzt auf die Organisation schauen, das ist eine revolutionäre Organisation für so ein großes Industrieunternehmen. Das ist einzigartig.
Ja, ja, und das macht es eben auch spannend.
Genau.
Weil da kommen wir ja gleich nochmal. Was gibt's noch zu erzählen?
Genau, wir sind ja bei der Internationalisierung stehen geblieben und irgendwann hat er gesagt oder gesehen, dass dieses Managementmodell, was er fährt, ja, da müssen wir auch so ein bisschen nochmal auf den Charakter Chang Rumin schauen, der hat halt sich auch in der ganzen Zeit, weil was ich jetzt beschrieben habe, hat er sich auch immer für Managementmodelle interessiert und irgendwann kam er zu dem Schluss, dass diese vernetzten Produkte, die man eigentlich braucht jetzt am Markt, nicht mehr zu bauen sind mit dieser alten Form von Management. Ja, er braucht quasi ein Managementmodell, was es erlaubt, dass Leute in Systemen zusammenkommen, in Systemen arbeiten, um Systemprodukte zu bauen. Also hochvernetzte Produkte, die den Kunden sicher, also zufriedenstellen. Und da hat er dann dieses Rendern Hey eingeführt und hat gesagt, okay, ich baue jetzt ein System auf in meinem Unternehmen, das quasi genau erlaubt, diese Produkte zu bauen. Und da ist
also eine andere Wertschöpfungskette quasi gebaut, um vernetzte Produkte herstellen
besser zu bauen, genau. Also es heißt, es heißt ja nicht, also wir sehen es ja, ein iPhone wird ja auch gebaut oder andere vernetzte Produkte werden auch gebaut, aber die Zeit, die es benötigt, das zu bauen, kann man drastisch reduzieren, wenn man sich besser organisiert. Ich glaube, also es ist eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, einfach besser und schnelleres Produkt für den Kunden zu bauen.
Weißt du, ob er sich da irgendwo Inspirationen geholt hat?
Der hat sich viele Inspirationen aus Managementbüchern geholt, also der aus einem oder als eigener Aussage hat er quasi alle Bibliotheken und alle Bücher gelesen, die am Markt sind, aber für das System gibt es kein Buch. Ja? Also das hat er quasi
selber entwickelt.
Ja, natürlich, wenn man jetzt sich das anschaut, Holokratie, dann das, was Frederic Laloux geschrieben hat mit dem Reinventing Organizations, da ist alles so ein bisschen was drin, denke ich mal, aber da kam auch ein Teil von später. Ich glaube, das hat er, also oder ich weiß, dass er das selber entwickelt hat. Also einfach um besser Produkte zu bauen. Das ist ja auch so ein bisschen in diesem Namensstamm, Renn denn Hey. Ich hoffe, das können die Hörer auch im Titel lesen. Das ist ja ein Akronym und aus diesen drei Wörtern Renn, denn Hey, Renn bedeutet Person, also bezieht sich quasi auf die Angestellten und Arbeitgeber, die in der Organisation arbeiten. Dann gibt es dieses Denn, das bezieht sich auf den Benutzerwert, bedeutet wortwörtlich Reihenfolge, aber ist quasi die Priorität der Bedürfnisse, die der Benutzer hat. Und dann gibt es Hey und das bedeutet die Kombination aus allem. Das heißt, da kommen wir auch später nochmal drauf. Die Personen, die in dem System arbeiten, erstellen Wert für den Kunden. Und das ist die Kombination, also des ganzen Systems. Also um es ganz kurz zu machen.
Also die absolute Grundlage quasi, ob
genau.
der passiert und seine Organisationsstrukturen und Prozesse aufgebaut hat.
Dann. Genau. Ja, also das ist, also so zur, du hattest ja die Eingangsfrage gestellt nach der Geschichte, das ist so die Geschichte von Haya, das ist der Wortstamm, wo kommt das Wort her? Und dieses gesamte System ist eigentlich auch aus dem Wortstamm heraus mit zwei Hauptprinzipien geleitet. Einmal dieses Zero Distance to the Customer und Everybody is an Entrepreneur, in Deutsch Null Distanz zum Kunden und jeder ist Unternehmer. Das heißt, die oberste Maxime ist, dass man mit dem Kunden, an dem Kunden das Produkt baut, was der Kunde möchte oder ihm ein Produkt vorschlägt, was er dann möchte. Also wird er auch Bedürfnisse kreiert manchmal oder eigentlich immer. Und jeder ist ein Unternehmer. Das heißt, die Leute, die das bauen, die, also, oder das basiert auf der Idee, dass jeder Mitarbeiter das Potenzial hat, die Ideen selbst zu entwickeln und innerhalb des Unternehmens innovativ zu sein und halt unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Ja, und
dass er dann auch spüren quasi
genau,
durch, ne?
Intrinsisch motiviert, ja, genau.
Ja, gut, das kann man ja nicht so unbedingt von außen bestimmen und deswegen ist es ja spannend. Also ich kenne nun, du kennst mit Sicherheit auch viele Unternehmen, wo sowas überall steht. Ne, also unsere Prinzipien, wir sind nah am Kunden und jeder denkt unternehmerisch. Das kann man ja aber nicht verordnen.
Genau.
Sonst muss man leben. Ja, du musst es leben und du musst da irgendwas machen, damit das überhaupt geschehen kann. Also du musst entweder deine Organisation in den Organisationsstrukturen so aufbauen, dass das möglich ist, beziehungsweise deine Ziel- und Konditionalprogramme, nennen wir das ja immer, also Ziele, Strategien, aber auch die Prozesse und letztendlich auch die Rollen innerhalb des Unternehmens, die das Personal dann einnimmt, so strukturieren, dass das auch möglich ist. Und da wird's ja jetzt spannend, weil die Prinzipien kann sich jeder hinkleben und dann machen und hoffen, dass die Mitarbeitenden die Prinzipien toll finden und dann sich völlig verändern. Das ist hier ja aber nicht geschehen, sondern hier ist wirklich etwas geschehen, was auf diesen drei, wir nennen das ja Entscheidungsprämissen, dann also den Organisationsstrukturen, den Prozessen, um es mal einfach zu machen, und dem Personal wirklich diese Prinzipien zur Wirkung bringt.
Genau. Der hat einen relativ revolutionären Schritt gemacht, auch schon in den 2000ern, der auch für europäische Augen oder Ohren sich ganz, ganz radikal anhört. Der hat in den 2000er Jahren, hat er bei der Initiierung des Rendon-Hay-Modells, hat er gesagt, oder hat seinen mittleren Managern gesagt, das waren so um die 10.000, ihr könnt entweder mitkommen in die neue Struktur oder ihr geht, weil dieses Mittelmanagement wird es nicht mehr geben. Also er hat quasi gesehen, er braucht keine Manager, die andere Manager managen, sondern er braucht Leute, die Produkte bauen. Ja, und das hat er dann so interpretiert, dass er sagt, okay, ich brauche kein Mittelmanagement mehr, ich habe ganz flache Hierarchien und ich baue mein Unternehmen komplett neu.
Und da darf ich mal ganz kurz rein, weil das ist wichtig, weil das häufig immer rumschwirrt, wenn eine neue Organisation im Raum steht, dass das Mittelmanagement abgeschafft wird. So, und darum, und dabei geht es um die Rolle des Mittelmanagements, nicht die Menschen selber, weil die Menschen selber ja durchaus vielleicht wunderbar strategisch denken können, super im Operativen sind. Na, also die können ja was. Nur diese Rollenbezeichnung, die wir in den formal hierarchischen Organisationen häufig vorfinden, die wird anders interpretiert. Die können was anderes tun in der neuen Organisation.
Das hatte ich ja auch, also das kann ich nochmal betonen. Er hat den freigestellt zu gehen und gesagt, ihr könnt aber auch hier bleiben in der neuen Struktur. Eure Rolle wird sich ändern. Ihr werdet nicht mehr der Manager von Managern sein, sondern ihr werdet zusammen mit anderen Produkte bauen.
Und eigentlich vielleicht sogar das machen, wozu diese Menschen zum großen
Teil eingestellt werden. Ja.
Ja, und auch mehr, Lust haben, ne? Also wirklich wirksam zu sein und Wert zu schaffen.
Genau. Diese neue Struktur hat sich dann herauskristallisiert, indem er da 2000 unabhängige Micro-Enterprises, hat er genannt, also kleine Unternehmen im Unternehmen gegründet hat. Ja, und das ist, wenn man sich das anschaut, das sind so, also ein Micro-Enterprise, das besteht dann aus 10 bis 15 Mitgliedern. Jetzt geneigte Personen würden sagen, okay, ist ja fast wie so ein Scrum-Team oder wie so ein agiles Team. Ja, aber es unterscheidet sich nochmal mehr, weil es quasi auch einen eigenen CEO hat, sozusagen, oder einen eigenen Chef, der das alles managt. Das heißt, hier finden sich dann auch wieder die Führungskräfte bestimmt wieder oder Leute, die es dann besser können als andere Führungskräfte. Und Führungskräfte sind dann eher dann Spezialisten oder so. Und die bauen dann direkt, also die Idee ist, dass dieses Micro-Enterprise, also picken wir uns mal eins raus, ein Micro-Enterprise baut dann direkt zusammen mit ausgewählten Nutzern einen Kühlschrank und fragt, ja, was willst du denn haben? Und dann sagt er, ja, ne, ich will einen roten Kühlschrank und der soll auch noch Musik abspielen und WLAN haben. Ja, und dann bauen die das Ding direkt mit dem Kunden, und weil genau der Kunde eigentlich den Geschmack hat, was der ganze Markt hat an Geschmack, ist das ein Riesenerfolg. Und dieses Micro-Enterprise baut den Next Generation Kühlschrank und hat Riesenmarkterfolg.
Ist das so, dass, also unsere Zuhörer werden sich jetzt fragen, wie schaffen die das? Haben die einen so hohen Automatisierungsgrad, dass sie mit 10 bis 15 Leuten das schaffen?
Nein, natürlich. Ich habe es jetzt sehr vereinfacht. Ich habe es jetzt sehr vereinfacht dargestellt, damit man dieses Setup versteht. Ja, man hat ein kleines Unternehmen im Unternehmen, die selbstständig die Produkte bauen. Aber wir gehen ja gleich weiter, da wird auch genau. Nochmal klarer. Genau.
Ja, da habe ich eine Frage zu. Also man kann ja auch das so verstehen, ne? So ein Kühlschrank, der hat ja viele Teile vielleicht auch, ne? Vielleicht ist das Kühlaggregat, wo sie eine neue Innovation erfunden haben, oder das Tiefkühlfach, was selbstständig dann beim Supermarkt um die Ecke die Tiefkühlerbsen einkauft. Also was mich nochmal interessiert hier ist, wie kommt es zu der Rolle des CEOs innerhalb der 15, maximal 15-köpfigen Teams? Also wird der gewählt oder sagt jemand, ich bin jetzt CEO und ihr folgt mir, oder wie geschieht das?
Das wird gewählt, und das bringt uns auch zu diesen Entscheidungsbefugnissen. Eine gute Überleitung, weil diese Micro-Enterprises haben genau drei Entscheidungsbefugnisse, oder beziehungsweise die dürfen alles entscheiden, aber das, was am wichtigsten ist, sind die Strategie, die Leute, die sie einstellen, und die Rewards, also Strategy, People, Rewards. Und im Rahmen der Strategie können sie quasi über Partnerschaften entscheiden und Kollaborationen, und können auch entscheiden, welche Kundenbedürfnisse sie befriedigen wollen.
Und bei People also kommen genau. Also können sie selbst ausrichten auch, ne? Also können die eigene Ausrichtung, wenn die jetzt sagen, Mensch, Kühlschränke, weiß was, ist vielleicht nicht mehr so interessant in Zukunft, dürfen die dann auch Weinbau machen?
Genau, nein. Also beziehungsweise in der Theorie ja, aber ich glaube, das ist schon sehr weit hergeholt. Also es sollte sich schon im White Goods-Bereich bleiben, aber es gibt natürlich dann auch so Crossover. Was weiß ich, wenn du jetzt sagst, du brauchst einen Kühlschrank, der wie eine Drohne in den Supermarkt fliegt und sich selbst erfüllt und wieder zurückkommt, dann hast du da natürlich einen Crossover zu der Drohnenindustrie, ja. Also dann, also so im Tech-Bereich würde ich denken, ja. Aber im Weinbau, also das denke ich nicht. Das ist eine gute Frage, Frank, aber ich glaube, das bleibt in diesem Universum.
Ne? Alles klar, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Wir würden das ja als selbst ausrichtende Teams bezeichnen.
Genau.
Dass diese Teams oder diese Micro-Enterprises, 10, 15 Leute, dann ihre Ausrichtung doch selber im Rahmen natürlich von Hire sich geben können.
Ich glaube, sieht man, also ja genau, man muss das wie so ein Framework sehen. Du hast quasi diese Guardrails. Bleib im Tech oder bleib im Consumer-Bereich, und dann da darfst du dann alles machen.
Ah, ja.
So, wir waren gerade bei den People, da wollte ich aufschließen auf die Frage vorher, wie wählen die ihren CEO? Genau mit diesen Entscheidungsbefugnissen. Die können nämlich genau über die, also Hire und Fire, also Einstellung und Entlassung, können sie entscheiden. Sie können über Roles and Responsibilities entscheiden, und genau da kommen wir dann zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Also sie können ihren eigenen CEO wählen. Ja, das muss nicht immer die Führungskraft sein, die in die neue Struktur übergegangen ist. Das kann auch jemand sein, der sich da anders ausgezeichnet hat. Sie können auch über Aus- und Weiterbildung entscheiden, und genau, ihre Chefs bestimmt, das hatten wir gerade.
Das ist genau, kurz rein, Sascha, weil das ist schon super spannend. Das heißt, so ein Micro-Enterprise kann, hast du gesagt, auch über die eigenen Rollen entscheiden.
Genau.
So, da können sie jetzt quasi, ich weiß nicht, was für Rollen auch immer, etablieren und sich überlegen, weil sie das für nützlich halten, um letztendlich ihrer Vision, ihrem Ziel gerecht werden zu können.
Genau.
Gibt es da keine Vorgaben, keinen Rahmen, sodass sie nicht irgendeinen Quatsch sich ausdenken?
Nee. Also klar, das muss ja, also sie können sich Quatsch ausdenken, aber da kommen wir auch noch später dazu. Dadurch, dass der ökonomische Druck auf die Leute so groß ist, werden sie eher gucken, dass sie sich was ausdenken, was am Markt Erfolg hat, oder was dem zuträglich ist, dass sie am Markt Erfolg haben. Ja, das ist
sehr, sehr spannend.
Das ist so ein self-fulfilling prophecy, dass du sagst, okay, oder beziehungsweise dieser Druck, unter dem sie sich befinden, wir sind ja immer noch in China, da wird kein Quatsch entschieden, denke ich.
Mhm. Ja? Okay.
So, und dann das letzte der Entscheidungsbefugnisse, was Sie haben, das dreht sich rund um die Rewards, also um die Auszahlung. Da können Sie selbstständig die Höhe der Gehälter bestimmen zum Beispiel. Die Bonuszahlung, die Sie dann, also oder diese Ausschüttung, die Sie dann haben, Sie können auch selber Incentives machen, wenn Sie sagen zum Beispiel, hier, du hast sehr gut gearbeitet, nimm dir mal 2 Tage frei oder mach mal die und die Schulung. Genau, und dann halt auch Shares oder Anteile an diesem Microenterprise können Sie dann auch selber dann bestimmen, was weiß ich, du kommst hier mit einem super Spezialwissen, was den Kühlschrank nochmal 10% besser macht, dann kriegst du quasi auch 10% mehr Anteile an dem Microenterprise oder so. Ja, also solche Konstrukte sind da möglich. Aber zusammenfassend gesagt, diese 3 Entscheidungsbefugnisse, was normalerweise in anderen Firmen ganz woanders liegt, in der HR-Abteilung, in verschiedenen Positionen im Management, liegt komplett im Team.
Mhm. Damit eben auch die Verantwortlichkeit.
Genau.
Damit spüren Sie ja dann quasi den Markt direkt vom Kunden durch hin in Ihre eigene selbstdefinierte Struktur.
Genau, weil Sie ja auch ökonomischen Erfolg haben wollen. Und das, also da haben Sie dann quasi auch die intrinsische Motivation, da die richtigen Dinge zu entscheiden und die richtigen Dinge auch schnell zu iterieren, ja, auch zu sagen, okay, vielleicht haben wir hier einen Fehler gemacht. Wir haben ja auch immer, gerade in den agilen Methoden, wollen wir diese Retrospektiven machen, damit die Leute lernen und ihre Fehler nochmal anschauen können und dann die Sachen besser machen können. Und hier ist es quasi natürlich mit eingebaut, ja, weil wenn du Fehler machst und du so weitermachst, dann das geht ja von deinem Erfolg ab.
Ja, und du hast schnelle Entscheidungswege, weil du in einem kleinen, ich sag mal, Team bist und nicht noch hoch runter zur Seite zu anderen Entscheidungsträgern eine Rückkopplung hast, sondern hier kannst du das direkt in diesem Team machen. Ne?
Genau. Gut. Genau, wir haben jetzt erstmal gelernt, HR wurde zerschlagen oder aufgelöst und die alte Struktur, und dann haben wir 2000 Microenterprises gegründet. Und du hattest ja auch vorhin richtigerweise gesagt, die Produkte sind ja komplex. Also dieser Kühlschrank, den ich da aufgezeichnet habe, der kann nicht gebaut werden von einem Microenterprise, da brauchst du mehrere. Und der kann auch nicht gebaut werden ohne ein Marketing, ohne einen HR, ohne Logistik. Und da gibt es quasi 2 Arten von Microenterprises, was sich HR ausgedacht hat. Einmal die Independent Microenterprises, also die direkt mit den Usern Produkte bauen. Und dann gibt es diese sogenannten Node Microenterprises. Die sind, also die haben diese Support-Funktionen, wie die ich gerade genannt habe. Marketing, Logistik, HR und alles, was du dazu brauchst, Production, die du brauchst, um ein Produkt herzustellen. Weil in den meisten Fällen diese 10, 15 Leute können nicht diesen Kühlschrank her, also die können ihn vielleicht skizzieren oder anfangen zu bauen. Oder andersrum, die können den nicht bauen. Also dazu brauchst du ja Fabriken, die das bauen. Genau. Ja? Und das sind dann andere Leute, beziehungsweise das ist nicht genau dieses Independent Microenterprise. Die sind dann im Product unterwegs.
Genau, also da aber dann würde man, ist das korrekt, wenn ich sagen würde, dass die sogenannten Independent Microenterprises eher in der Produktentwicklung sind, sich also Teile von einem Produkt oder das Gesamtprodukt ausmalen, ausdenken und dann aber mit anderen gemeinsam letztendlich in die Herstellung gehen, weil alleine können sie es natürlich nicht, und dann aber weiter mit denen auch zusammenarbeiten. Das sind die sogenannten Node Micro Enterprises.
Genau.
Also wir werden auch ein paar Bilder verlinken, sodass man das versteht, weil es wird
nochmal anschaut, genau, ja.
Ja, genau, es wird natürlich noch komplizierter. Und die schließen sich dann letztendlich zusammen. Da kommen wir ja gleich drauf, um dann ein wirkliches Produkt herzustellen.
Genau, also und da, das können wir auch gleich machen, die heißen dann Micro-Communities. Und diese Micro-Communities bestehen aus mehreren Independent- und Node-Micro-Enterprises, und die bauen dann diese vernetzten Produkte. Dieser rote Kühlschrank mit WLAN und Musik, der wird dann quasi in so einer genannten Micro-Community gebaut. Ja, also das ist das quasi das kleinste gemeinsame, oder die haben den kleinsten gemeinsamen Nenner, das Produkt, und die brauchst du alle, um dieses Produkt erfolgreich an den Markt zu bringen, das, was der Kunde gerne möchte.
Das ist eine krasse Vernetztheit natürlich. Also es bildet sich ein Netzwerk.
Mhm. Maximal dezentral, um nochmal
auf einen von diesen Enterprises, die letztendlich dann das Produkt herstellen. Und da ist für mich eine Frage zum Beispiel, nehmen wir mal den Einkauf. Ein Node-Micro-Enterprise, NMC, nee, NME, Entschuldigung, was den Einkauf regelt. Das könnte dann ja auch in mehreren dieser Communities drin sein. Ne?
Genau. Und im besten Falle kaufen die so gut ein und können dann so gute Gewinne realisieren, dass sie von allen was weiß ich, 3, 4 Micro-Communities, wo sie drin sind, dann auch Gewinne bekommen. Also das ist dann natürlich auch in dem Interesse. Sie können auch, also um jetzt so ein bisschen in die Hardware-Produktion zu gehen, sie können auch zum Beispiel bei einem Micro-Community dabei sein, die gerade ein neues Produkt bauen. Und dann gibt es natürlich auch eine Micro-Community, die einen Legacy-Produkt, einen Cost-Down machen. Dass sie sagen, hey, wir haben da so teure Teile verbaut, wir können den gleichen Kühlschrank für $100 billiger bauen und machen noch mehr Cash und kaufen dann bei anderen Suppliern günstigere Teile ein, die die gleiche Funktion haben und machen auf der einen Seite ein Cost-Down-Projekt und bei den anderen machen die komplett ein neues Projekt. Genau. Und in der Historie von Haier, also das war ja die erste Iteration, dieses Micro-Enterprise-Setup mit den Micro-Communities, war das noch nicht so gut geregelt, beziehungsweise die hatten so ganz, also die haben dann auch so miteinander Verträge geschlossen, kommen, ja, wir bauen den Kühlschrank. Und das war aber noch nicht so gut geregelt und es war ganz oft, dass nicht alle für ihre individuelle Leistung belohnt wurden, beziehungsweise sie wurden quasi sie wurden für ihre individuelle Leistung belohnt, aber nicht für die Gesamtleistung. Ja, also das, was wir gerade jetzt so ein bisschen vorgegriffen haben, das war nicht der Fall. Das heißt, du hast zwar einen kleinen Obolus bekommen für den roten Kühlschrank, aber du wurdest nicht, wenn der am Markt durchschlägt, wurdest du nicht beteiligt. Und das hat zu extremen Verwerfungen geführt quasi. Und da haben die dann gegengesteuert, weil dann auch keiner mehr miteinander arbeiten wollte. Dann haben die, weil der Jean-Romin hat ja auch erkannt, der Kunde braucht vernetzt Produkte, also braucht eigentlich noch mehr Zusammenarbeit. Und da hat er dann zum einen dieses Vertragswerk oder dieses Workbench, darauf kommen wir später nochmal, erfunden. Aber hat auch gesagt, pass auf, ab sofort denken wir nicht in Micro-Communities, sondern in Ecosystem-Micro-Communities. Das musst du dir so vorstellen, dass ja, bitte.
Ja, also da will ich doch mal eben ganz kurz rein, weil das ist jetzt spannend. Ne? Also wir haben, was wir ja gelernt haben, ist, dass der Django Min hingegangen ist und hat wirklich seine Organisationsstrukturen, die Kommunikationswege so aufgebaut, dass sie sehr krasse Vernetztheit ermöglicht. Genau. Was du gerade gesagt hast, war ja, dass in der ersten Iteration die Micro-Enterprise, Micro-Communities da waren.
Genau.
Das Zusammenspiel dieser aber noch nicht gut geregelt. Und das heißt für uns ja, dass die sowohl die Zielprogramme als auch die Konditionalprogramme, also die Prozesse dann nicht so waren, dass sie eigentlich hilfreich waren für also dass die beiden Prinzipien letztendlich lebendig werden.
Weil du ja auch diesen krassen ökonomischen Druck hast. Also man sagt ja immer, Geld zerstört Freundschaften und Familie und Geld zerstört auch in dem Fall dieses Konstrukt. Das heißt, wenn du das nicht regelst oder wenn du da keine faire Verteilung machst, dann fliegt das ganze Ding nicht. Das haben die relativ früh, also in den 2000ern oder nach der ersten Iteration gemerkt. Und da haben sie dann gegengesteuert. Zum einen musst du die Leute zusammenarbeiten lassen, weil du halt vernetzte Produkte haben musst am Markt, um am Markt zu bestehen. Und zum anderen musst du die dann aber auch alle bei der Stange halten und sorgen, dass es gerecht verteilt wird.
Genau. Und das ist jetzt das Spannende. Das heißt, gerade dann eben die neue Iteration, da kommen wir jetzt zu, was du gerade schon angedeutet hast. Und das ist cool, das zu erkennen und dann auch zu reagieren und nicht einfach dann sich dem Schicksal hinzugeben.
Genau.
Das finde ich sehr faszinierend, dass Zhang Ruimin da wirklich dann die zweite Iteration gestartet hat, um diesen Problemen, die da entstanden sind, entgegenzutreten.
Genau, weil du hast ja, das merkst du ja auch bei den, also wenn wir kurz den Gedanken rüberbringen in unsere Welt, das merkst du auch in großen Transformationsprogrammen. Es kommt immer der Punkt, wo du was ändern musst. Entweder diese Leute sagen, ja, ach so, agil funktioniert nicht, lass uns wieder altes Projektmanagement machen. Oder du gehst in die nächste Stufe und sagst, du möchtest das nochmal acceleraten, dein agiles Modell. Ja.
Also es ist ja
oder dein Zusammenarbeitsmodell, müssen wir mal weg vom agil, sondern
ja. Ja, aber es ist ja immer eine Hypothese auch, ne? Also wenn wir sagen, wir brauchen eine neue Organisation und unsere Zuhörer fühlen sich jetzt sehr angesprochen und wir wollen auch alle Micro-Enterprises machen, das scheint irgendwie cool zu sein für die Versicherung oder wen auch immer. Natürlich ist das so, dass das erstmal eine Hypothese ist und das ist bei denen bei Haier ja genauso gewesen. Das war eine Hypothese, die schon aus der Logik heraus entstanden ist, wie kann ich besser vernetzte Produkte bauen? Also vernetze ich meine Menschen irgendwie enger und besser. Letztendlich muss aber trotzdem immer die Bereitschaft sein, das zu probieren und danach zu justieren, weil man sich im Vorfeld, glaube ich, auch nicht alles ausmalen kann, was da noch alles passieren kann in so einer Transformation.
Genau. Also ganz kurz, um nochmal abzubinden, zweite Iteration, diese Micro-Communities, die haben dann so eine Szenarien oder die haben dann mit Benutzerszenarien gearbeitet oder was weiß ich, der Mann kommt nach Hause, hat Hunger, im besten Falle sagt sein Kühlschrank ihm, wir haben das und das da und du kannst jetzt quasi ein Ei, ein Omelette mit Paprika haben. Ja, also so, oder
sehr klassisch, ja.
Nee, ich habe mit Absicht gesagt, nicht die Frau kocht, sondern der Mann kommt nach Hause und muss sich sein Essen selber kochen. So. Und das, also diese Szenarien führen dann quasi zu neuen Produkten, die dann erdacht werden. Und dafür brauchst du quasi diese Micro-Communities, also die verschiedenen, diese Ecosystem-Micro-Communities, also verschiedene Micro-Communities, die in einem Ecosystem sich Produkte erdenken, vernetzte Produkte, die dann dem Kunden die Bedürfnisse oder befriedigen, die er dann hat, quasi in dieser modernen Welt.
Das ist quasi genau. Nochmal eine Ebene drüber jetzt.
Genau.
Also wenn man sich das so visualisieren möchte, wie gesagt, wir stellen die Folien von Sascha auch zur Verfügung, dann haben wir die Micro-Enterprises mit den 10 Leuten drin, kann man sich einen Kreis vorstellen mit 10 Punkten oder 15
genau.
Punkten drin. Dann haben wir die Micro-Communities. Da sind genau diese Kreise miteinander, da gibt es mehrfach dann.
Genau.
Ja, und die sind miteinander verbunden. Und jetzt kommen wir eine Ebene höher, wo wir dann, also wie so ein Fraktal ist das fast, es geht ja nicht unendlich weiter, aber wo wir jetzt so ein Ökosystem bauen dann.
Genau.
Aus diesen Communities selber.
Als ich die Dinger gezeichnet habe, hat mich das ganz stark an Biologie erinnert.
Absolut.
An meinen Bio-Unterricht. Das ist wie so Zellen. Wie so ein Zellsystem, was zusammen im Organismus eines Körpers funktioniert. Ja, und der Körper, kannst du sagen, das ist Haya und du hast quasi die verschiedenen Zellsysteme, die dann da funktionieren.
Miteinander vernetzt sind dann und unterschiedliche Funktionen haben, um dieses System am Leben zu halten. Ne?
Genau. Und wie wird es am Leben erhalten? Das ist eine gute Überleitung. Jetzt kommt es ein bisschen, also jetzt gehen wir quasi in die Niederung. Also wie wird das zusammengehalten mit diesem Vertragsmechanismus? Ja, und das ist genau das, was auch bei mir den Aha-Effekt ausgelöst hat, weil das, was wir jetzt beschrieben haben, das ist gefühlt nicht neu. Oder da kann man, wenn man sich das anschaut oder jetzt uns lauscht, kann man das relativ schnell nachvollziehen. Aber es muss ja irgendwie funktionieren. Und wie ist der Mechanismus, der es zum Funktionieren bringt? In China, wohlgemerkt. Das ist quasi dieses Workbench. Und Workbench ist der Vertragsmechanismus. Und Workbench steht quasi dafür, dass es eine digitale Plattform auf Blockchain-Technologie, die mit Smart Contracts arbeitet. Und die hat quasi drei Funktionen. Einmal, dass es ein interner digitaler Marktplatz ist, dass man quasi sagt, okay, jetzt um Beispiel dieses Kühlschranks zu bleiben. Wir wollen einen Kühlschrank bauen. Wer hat Lust denn da mitzubauen? Ja, weil das hatten wir vorhin nicht erwähnt. Das heißt, es gibt diese ganzen Micro-Enterprises innerhalb oder die Ecosystem-Micro-Communities, die gründen sich ja rund um ein Produkt und da gibt es einen Vorschlag für ein Produkt und dann können sich alle darauf bewerben. Und das geschieht über Workbench. Und da gibt es dann einen Bidding-Mechanism, über den werden wir gleich auch nochmal sprechen. Dort kommen dann die Verträge zustande und dann bilden sich quasi diese Ecosystem-Micro-Communities aus der Workbench heraus mit den erfolgreichen Geboten auf dieses Produkt. Ja, das heißt, um das plastisch zu machen, dieser Kühlschrank, der hat verschiedene, das hattest du vorhin auch gesagt, der hat verschiedene Komponenten. Das heißt, du brauchst Leute, die ein Kühlaggregat bauen, du brauchst Leute, die ein Housing bauen, du brauchst Leute, die, was weiß ich, nochmal Farbe mitbringen. Dann brauchst du eine Community oder eine Micro-Community, die dann WLAN-Technik haben. Dann, wenn man bei der Drohne bleibt, dann brauchst du Leute, die Drohnen bauen können. Und die finden sich alle in diesem Produkt wieder und bieten quasi, dass sie da mitmachen können.
Das kann auch sein. Genau. Das Interessante daran ist, es ist ja, du sagst, ein Beat-Mechanismus. Das ist ja wie so ein Pitch. Das heißt, wenn ich jetzt eine coole Idee habe und sage, ja, mein Kühlschrank kann selber fliegen und fliegt zum Supermarkt oder sagen wir mal, hier das Gefrierfach kann selber zum Supermarkt fliegen, dann können andere sagen, Mensch, ja, das ist wirklich eine gute Idee, Frank, da wollen wir darauf einzahlen und wollen da mitmachen. Und andere können sagen, also wie die Entscheidung dann in den Micro-Enterprises stattfindet, wäre mal interessant. Ne? Aber wir können sagen, um Gottes Willen, fliegendes Gefrierfach, das wird nie was, da machen wir nicht mit. Ne?
Genau, Genau. Und du kannst aber nämlich auch sagen, also nur weil du die Idee hattest, Frank, heißt es nicht, dass du dann das ganze Projekt leitest. Ja, du kannst auch sagen, hey, ich habe schon mal so einen ähnlichen Kühlschrank gebaut, ich bin eigentlich viel besser geeignet dafür, dann wird derjenige das leiten. Ja, nicht du. Also du hast zwar die Idee gegeben, kannst dann auch im besten Falle mitmachen, aber es gibt jemanden, der besser befähigt ist. Ja, das ist dann auch Teil des Bieterverfahrens. Genau, aber das ist nur eine Sache, was Workbench kann. Das zweite ist, wenn sobald dieser Vertrag geschlossen wurde, dient das auch als Performance-Dashboard, dass man da sieht, okay, wir haben hier uns auf bestimmte Parameter geeinigt, da kommen wir auch gleich drauf. Und wie performe ich denn eigentlich? Oder wie werde ich, also wie laufe ich denn gegen diese Parameter, auf die ich mich committed habe? Also wie so ein Jira-Board, wo du siehst, wie der Fortschritt ist in deinen Tickets oder so, ja. Mhm. Und die dritte Funktion ist ein digitaler Kommunikationskanal, also so wie das, was wir kennen, einen Slack, einen Teams, einen Skype, you name it, dass man quasi dort drin kommuniziert innerhalb des Projektes und alle Kommunikationen beisammen hat. Ja? Also diese drei Funktionen: Bieten, Performance und Kommunikation. Das ist quasi in diesem Workbench eingebaut.
Und damit definiert die Workbench die Kopplung der verschiedenen Enterprises, die wir da haben.
Genau. Also da wird dann automatisch via Smart Contracts dann der Vertrag geschlossen in Echtzeit und dann können die Leute anfangen, das Produkt zu bauen. Wenn wir nochmal so ein bisschen auf das Bieterverfahren schauen, da gibt es vier verschiedene Ziele, auf die man bieten muss. Also, oder was dann der Workbench vorgibt. Dann gibt es einmal die Bottomline-Goals. Das ist quasi das Mindestziel, was erreicht werden muss. Also quasi das können wir übersetzen als Return on Invest. Also, was muss erreicht werden, um überhaupt profitabel zu sein? Dann errechnet Workbench gleichzeitig anhand historischer Daten das Market Average Goal. Das ist quasi die durchschnittliche Leistung von Produkten, die in der Historie am Markt erreicht wurden. Aus historischen Daten. Und dann gibt es quasi dieses Validation Agreement Mechanism Goal. Das ist quasi so heißt auch dieser Vertragsmechanismus in Workbench. Und das ist quasi von den MEs, also von den Microenterprises, festgelegt worden, was man erreichen muss, um dieses Ausschreibungsverfahren zu gewinnen. Ja? Also das heißt, das ist so ein Mindestziel. Das liegt quasi über dem Return on Invest und das, was normalerweise Produkte am Markt machen, gibst du ein Ziel vor, was du mindestens erreichst, so wie bei eBay, das Mindestgebot. Ja?
Ja.
Das musst du erreichen, um überhaupt mitspielen zu können. Und dann gibt es sozusagen, dann haut Workbench noch einen drauf, dann ist es das Leading Goal, das ist dann quasi so ein Moonshot, dass du sagst, okay, hier, wenn du das erreichst, dann gibt es besonders viel Bonus oder das ist besonders interessant zu erreichen, das wird dann auch nochmal dort eingespeist. Und auf diese vier Ziele bieten dann die Microenterprises, wenn sie mitmachen.
Kannst du das mal so am Beispiel machen unseres Gefrierfachs? Ich finde meine Idee gar nicht so schlecht. Und da brauchen wir natürlich aber auch jetzt diese Node, um nochmal zurückzukommen. Microenterprises, also die Enterprise, die eigentlich, wo wir sagen, das sind so eher die Stützprozesse, je nachdem, welches Wording man jetzt haben möchte, ne? Oder die Dienstleistungskreise oder. Wie geschieht das? Müssen die da auch mitmachen, wenn ich einen Einkauf jetzt bin und möchte und sehe, Mensch, der Frank hat eine super Idee mit seinem fliegenden Gefrierfach, da möchte ich jetzt mitmachen.
Genau. Das ist gut, was du beschreibst, weil das ist eine Pflicht. Also es wird kein Vertrag geschlossen, wenn kein Finance Micro Enterprise dabei ist, HR, Legal, die müssen mit da drin sein. Ansonsten kannst du kein Produkt bauen. Ja, das ist quasi Grundlage des Vertrages.
Und werden die ausgesucht oder bieten die hier mit dann?
Die können auch mitbieten.
Die können auch mitbieten, okay.
Genau. Und was auch nochmal interessant ist, du hast ja ich hatte ja vorhin dieses Performance angesprochen. Dadurch, dass man sehen kann, wie du performst, kriegst du auch ein Rating. Also wir kennen ja alle aus China dieses berühmte Rating-System, genau, Social Rating. Das gibt's hier auch für die Micro-Enterprises. Das heißt, wenn du ein besonders attraktives Produkt hast, dann oder Produkt bauen willst, dann bist du natürlich darauf angewiesen oder möchtest gerne, dass die bestgeratesten Micro-Enterprises, weil du weißt, die bringen die Leistung dann bei dir sind. Du willst lieber einen 5-Sterne haben als einen 2-Sterne.
Ja.
Und dann erhöht sich dann auch die Chance, gewählt zu werden oder den Zuschlag zu bekommen. Das wird auch mit eingerechnet. Dein Gebot, was du abgibst, also was du denkst, erreichen zu können und dann dein Rating.
Sofort kommen zwei Fragen auf bei mir,
gerne,
die aber auch später verschieben, um einen Cliffhanger zu haben. Die eine Frage ist natürlich so ein bisschen, ja, wie lösen sich dann 2 Sternchen gerated Micro-Enterprises auf, ne, damit die wir ja wahrscheinlich wenig Zukunft haben. Und die zweite Frage ist, wie viel Politik geschieht im Hintergrund?
Lass uns die zweite Frage also auf den Cliffhanger verschieben und die erste Frage kann ich dir beantworten. Das heißt, wenn du keinen wirtschaftlichen Erfolg hast oder keiner arbeitet mit dir zusammen, löst du dich auf. Ja? Also es ist natürlich immer noch China. Entweder gehst du dann aus dem Unternehmen raus oder gründest ein neues Micro-Enterprise, aber das machst du dann auch nur in einer bestimmten Anzahl, weil du ja dann deinen Ruf weg hast. Ja, mit dem Typen, da wollen wir nicht zusammenarbeiten, weil die performen immer schlecht, die sitzen alter Wein in neuen Schläuchen. Das würde dann, also das geschieht dann unter diesem Marktdruck da, ja? Dass du dann dich dann dementsprechend auflöst.
Ja, ich hole jetzt nochmal ganz an den Anfang ganz kurz.
Genau.
Wir beide haben ja gesagt, wir stellen, wenn dann Hey vor, unter der Prämisse es vorzustellen, ohne es zu bewerten. Ne?
Genau.
Das gibt vielleicht den zweiten Cliffhanger gut. Und wir haben hier gerade noch einen gehabt. Was macht das mit den Menschen eigentlich?
Ja, ne? genau.
Da wollen wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, aber jetzt nicht hier im ersten Teil.
Genau, ganz wichtig, also auch wenn es jetzt so sehr nüchtern rüberkommt, wir sind jetzt hier, oder ich bin auf gar keinen Fall hier der Unmensch oder so, das macht natürlich was mit Menschen. Wir besprechen, also wir gehen jetzt erstmal durch das System, um das zu verstehen, dieses Produkt, und dann schauen wir, wie gesagt, in einem anderen Format oder in einem anderen Teil, ja, was macht das mit den Menschen, wie können wir uns das vorstellen, was muss eigentlich tun oder was muss adaptiert werden, um das überhaupt gesellschaftsfähig zu machen in unseren Sphären, ja?
Ja, genau. Gut, also Workbench, wieder zurück.
Und genau, wieder zurück.
Ja.
Genau, Bieterverfahren sind wir, glaube ich, jetzt auch, also haben wir, glaube ich, auch alles soweit betrachtet. Performance haben wir auch schon ein bisschen vorgegriffen. Das heißt, sobald der Vertrag geschlossen wurde, sieht man in Echtzeit, also du hast dich committed, bestimmte Ziele zu erreichen. Was es sich legal sagt, sie wollen 5 Verträge machen mit irgendwelchen Zulieferern oder sonst was, und dann sieht man, okay, die haben 3 oder 4 jetzt geschafft. Dann möchte das Mechanical Engineering möchte dann ein Housing machen oder 3 Iterationen im Housing machen des Kühlschranks, Electrical Engineering, will die PCB bauen. Also es gibt verschiedene Parameter, auf die sie sich festgelegt haben, und anhand dieser Parameter, was sie dann erreicht haben, werden sie dann bewertet und später dann auch, wenn das Produkt am Markt ist, auch an den Verkäufen dann beteiligt. Und wenn sie zum Beispiel nicht so gut geliefert haben, dann hat es auch gleich Einfluss auf die Beteiligung dann später an der Gewinnbeteiligung. Ja, also es ist quasi, du bist intrinsisch motiviert, da besonders, weil es geht, es ist maximal, oder also es wird eigentlich nur durch wirtschaftlichen Erfolg geleitet. Dieses ganze System funktioniert, oder das Incentive ist der wirtschaftliche Erfolg.
Also,
ja, also da geht es nicht um Anerkennung oder sowas. Also auch nochmal in den zweiten Teil geschoben, da geht es, also das, was hier zählt, ist der wirtschaftliche Erfolg und deine Performance.
Da können wir im zweiten Teil auch nochmal kurz drauf eingehen. Ist das wirklich eine intrinsische Motivation oder eine rein extrinsische zählgesteuerte Motivation?
Genau, also das wird getrackt, das Performance, und dann dementsprechend die Gewinne dann ausgezahlt.
Ich will noch mal kurz auf meinen Kühlschrank eingehen. Also wir haben
den
Kühlschrank, wir haben die Produktion damit drin, die entscheide ich dann, wer also am höchsten geboten hat, komm mit rein, aber ich weiß nicht, ich mag Sascha ganz gerne, der hat jetzt nicht am höchsten geboten, den nehme ich, kann ich auch nehmen, oder ist das alles automatisiert?
Es ist alles automatisiert, sonst bräuchtest du das ja nicht in die Blockchain bringen, dann kannst du es auch wieder, also wenn dann Politik so viel eine Rolle spielt, dann, also vielleicht gehst du dann zu mir und sagst, Sascha, hier unter vorgehaltener Hand, biet mal ein bisschen mehr, dann ich arbeite gern mit dir zusammen. Aber nee, also das ist alles automatisiert, sonst haben sie es gebaut.
Und dann ist es ja so, dass wir durchaus, ja, ich sag mal, wenn wir eine Produktentwicklung überlegen, dann brauchen wir natürlich ein Marketing, um dieses Produkt auch, Marketing und Vertrieb, um das Produkt an den Menschen zu bringen. Die Produktentwicklung, die reine, ist ja vielleicht dann auch erstmal eine Zeit lang zu Ende. Das heißt, ich profitiere zwar noch mit meinem Enterprise von den Umsätzen, die gemacht werden mit dem Produkt. Ich selber habe aber gar nichts mehr zu tun. Das kann ja auch passieren, oder?
Genau, und du kriegst trotzdem Profits. Also so, du bist dann quasi wie so ein Musiker, wie Wham von Last Christmas, die jedes Jahr noch ihr Geld an Weihnachten bekommen, weil es gespielt wird. Und so kannst du dir das vorstellen, wenn du dann noch über 2-3 Jahre, also solange der Produktlebenszyklus ist, bekommst du dann natürlich auch Cash. Und was ich vorhin auch gesagt habe, du kannst ja trotzdem sagen, dass dieses Produkt, was das eine Ecosystem Micro Community gebaut hat, das ist so gut, da machen wir entweder eine zweite Iteration oder einfach nur einen Cost-Down, um dann nochmal ja, Umsatz zu machen. Ja?
Das ist witzig, dass du Bam ansprichst, weil das glaube ich nur noch Andrew Ridgely derjenige.
Ja, genau. Das ist mir dann auch.
Das wäre jetzt natürlich auch spannend zu erfahren, was ist, wenn ein Micro-Enterprise sich aufgelöst hat, ne? Wo bleibt der Profit dann? Genau. Wird er irgendwann verteilt? Also kannst du das beantworten? Weißt du das eigentlich?
Nee, das weiß ich nicht. Also so tief bin ich nicht drin. Also da müssten wir, glaube ich, nochmal nach China fahren und genau solche Fragen dann stellen. Also wenn Chang Guomin zuhört, lad uns gerne ein. Wir kommen gerne.
Genau. Was ist noch wichtig zu erfahren über das dann, hey,
ja, also was nochmal wichtig ist, es funktioniert auch nur oder es funktioniert auch auf so ein der Taoismus, ja, also den wollte ich nochmal mit reinbringen, weil das hat halt nochmal so eine philosophische Grundlage, dieses Modell. Dafür muss man so China so ein bisschen verstehen. Und es gibt im Taoismus, der lehrt, dass es einen universellen Weg gibt, ja, diesen Tao. Und der regelt quasi alles im Universum und dient als Grundprinzip für Harmonie und Ordnung. Und auch wenn man es nicht glaubt, ja, aus diesem Taoismus kommt heraus, dass die Chinesen Lust haben auf Win-Win-Situationen. Das heißt, die betrachten Verträge so, dass es für alle das größtmögliche Glück bringt. Also für den Kunden, der hat ein tolles Produkt, und für die, die das Produkt gebaut haben, die haben den größtmöglichen Profit. Ja, also das steht dahinter. Das muss man noch so ein bisschen mit reinnehmen, dass es da halt noch eine philosophische Grundlage gibt, die das Rendern Hey oder dieses Vertragskonstrukt unterstützt, auch wenn es so sehr sehr auf Fokus auf wirtschaftlichen Erfolg und alles wird dem untergeordnet. Trotzdem gibt es noch diese Philosophie-Ebene, ja, die wir da noch einziehen müssen.
Ich finde das super, dass du das nochmal mit reinbringst. Überleitet auch dann zu unserer zweiten Folge, wo wir kulturellen Aspekte auch nochmal beleuchten wollen. Aber man kann das auch positiver ausdrücken, ne? Wenn wir heute sehen, wir waren bei der intrinsischen Motivation, und das nehmen wir mit Sicherheit auch in die zweite Folge mit rein, dass Menschen natürlich Bock haben, auch verantwortlich zu handeln und ein Business mitzugestalten, vielleicht zu einem gewissen Anteil, genau, ne? Autonomie zu empfinden und mit einem geilen Team zusammenzuarbeiten. Das kann man hier ja auch finden.
Genau.
Wenn dieses Team einfach nicht mehr funktioniert, weil es einfach auch nicht mehr wirtschaftlich ist und es ist ein Wirtschaftsunternehmen, Haya, und es geht nicht um irgendetwas anderes, das ist die Berechtigung, das ist die Überlebensfähigkeit, dann muss sich dieses Team auflösen. Und bei einigen geschieht das vielleicht viel zu spät. Und hier geschieht es vielleicht rechtzeitig.
Relativ schnell, genau. Oder aus anderen Gründen, genau.
Ja, genau. Und das kann man eben auch positiv sich anschauen. Und das werden wir machen. Sascha, in der zweiten Folge, vielen, vielen Dank, dass du hier warst bei uns im Kurswechsel-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte oder weiterhin da sein darf.
Ja, auf jeden Fall. Das Modell tiefer erklärt hast mal. Wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach zu verstehen, die verschiedenen Ebenen. Wir werden in den Shownotes natürlich die Folien von Sascha mit verlinken. Und wir freuen uns dann, wenn ihr dabei seid, viele Fragen stellt. Und in der zweiten Folge geht es in die kulturellen Aspekte. Dankeschön.
Ja. Ja, vielen Dank, bis dann. Ciao.
Ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.